Also, willkommen zu unserer 9. und 6. Folge von Gänse und Milch.
Hallo.
Mit Dieter und
Jasmin.
Unsere Themen sind heute, liebe Jasmin, was hast du dir ausgedacht, was hast du mitgebracht?
Ach ja, wir haben ja zusammen mal so ein bisschen gebrainstormt, ne? Und wollten uns heute mal ein bisschen mit dem Thema Web 3.0, ja. 3.0 ja. beschäftigen und vielleicht auch nochmal so den ein oder anderen Schlenker Richtung Dark Web.
Ja, mal gucken. Ich bin ja noch nicht so weit, um das so wirklich live zu bringen. Und du hast gesagt, über BlackRock.
Ja, da können wir auch mal gerne drüber sprechen.
Auf jeden Fall. Schnacken. Ja, nochmal zu den letzten Folgen, die wir so hatten, was mir noch so in der Nachlese aufgegangen ist. Jetzt hat auch die Bundesregierung gemerkt, dass wir eine Bedrohungslage im Internet haben. Hat Frau Baerbock gesagt, die das jetzt irgendwie meint, das müsse man jetzt ernster nehmen als bisher. Und man würde jetzt irgendwelche Schritte unternehmen. Ich bin gespannt, was da als nächstes passiert. Ich habe damit bin da nach wie vor nicht optimistisch, was unsere Regierung angeht. Was Digitalisierung ist, Wunsch und Wirklichkeit klafft da recht weit auseinander.
Ja, und Verständnis für technische Prozesse an der Stelle, glaube ich, auch, weil die einfach 10-mal weiter sind. Das wird nie pari werden.
Nee, es mag sein. Was mir momentan tierisch auf die Nerven geht, also im digitalen Raum, also ich bin ja eigentlich großer Freund, wir beide, große Freunde von Digitalisierung, aber was mir gerade tierisch auf die Nerven geht, ist so dieses, dass wir, also dass alles Digitale gerade eine Hohlschuld wird. Geht dir das auch so?
Das musst du jetzt näher erläutern.
Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel bei deiner AOK-App angemeldet bist, dann habe ich früher einen Zettel gekriegt, dann kann ich mir überlegen, antworte ich drauf oder nicht? Nee, jetzt schicken mir die Leute da irgendwie eine Mail und sagen, sie haben Post in ihrer App. Na, und das macht die Bank so und das Finanzamt und der Steuerberater, alle machen das gerade so. Das heißt, ich bin jetzt hier der Hohl-Yogi, der sich alles ab. Das heißt, ich muss die ganze Zeit checken, ob auf meinem Handy irgendwas bimmelt oder zappelt oder zubbelt. Und ich habe irgendwie, ich will nicht sagen ganzen Tag, aber permanent werde ich von irgendeinem Scheiß überrascht, wo irgendwer sagt, ja, haben wir ihn noch geschickt. Ja, wenn du eine Post kriegst und das ist eine Postkasse, du holst sowieso Post raus, weil es ist ja ein zentraler Ort, an dem du das hast, ne, so das Analoge. Dann packst du es auf den Tisch und dann kannst du dir das zu Gemüte führen. Und so ist es so, dass du an verschiedenen Stellen verschiedene digitale Medien hast, mit denen du irgendwie arbeiten musst. Es geht mir tierisch auf den Zünder.
Also das Schule ist auch, ne? Schule einer ist genauso, der Gründe, ne? Warum ich das gar nicht so viel mache.
Das ist
mache
ja auch cool, dass es das alles gibt. So, ne? Aber bei der Bank ist es auch so. Die kommen und du hast nicht ein Problem oder du willst irgendwas wissen, sondern die teilen dir das mit auf ihrer komischen Eier-App da. Und dann siehst du das oder du siehst es halt nicht. So, und wenn du dann ein Problem hast, weil die dann sagen, ja, vor 3 Wochen haben sie ein Problem gehabt, das haben sie aber nicht gesehen, ne, schönen Tag noch, Hannelore, so, dann gibt's halt irgendwie eins aufs Auge und du bist halt die ganze Zeit in so einer Hab-Acht-Stellung, wie der Fuchs vorm Karnickelbau, so, was bimmelt als nächstes, wer sagt mir wieder irgendeinen Scheiß, der wichtig ist, den ich nicht verpassen darf. Das finde ich gerade so, es wirkt so, als wenn Digitalisierung so ein bisschen für uns alle herangezogen wird, um uns so zu, ja, wie soll ich das sagen? So zu Boten.
Verantwortlichkeiten hin und her zu schieben.
Naja, das ist ja so. Weißt du, das ist eine Sache, die mich persönlich auch angeht, wenn ich zum Beispiel nur an meine Bank und meine Versicherung denke. So, was ist mit der App für mich besser geworden?
Bist du denn verpflichtet, die App downzuladen?
Naja, der Punkt ist ja, weißt du, wenn du sie downgeloadet hast, weil die haben ja auch das bietet dir auch Vorteile, zum Beispiel bei der AOK kann ich dann zum Beispiel, wenn ich die Zahnreinigung gemacht habe oder so, dann kann ich in meine Rechnung einscannen mit dem Handy und kann es hochladen und muss keinen Brief schicken. So, ne? Aber wenn du die App hast, dann bist du verpflichtet. Also du bist es eigentlich nicht, aber sie geben dir das Gefühl, alle, du musst das machen. Bei der Bank bist du es, definitiv. Da kommst du nicht drum rum. Du kannst auch privat, persönlich zur Filiale laufen, da gucken dich irgendwelche Leute an und sagen, huch, da kommt ein Kunde, was will der denn von mir? Ich habe letztens, was war das? Ich wollte meine Kasse auflösen. Genau, ich keinen Bock mehr habe auf Kassenführung. Und hatte, 67,54. So, ne, und wollte das einzahlen. Es ging nicht.
Wie geht heute denn so?
Ja, ich musste dann so einen Schlenker machen, sozusagen, und musste, mir, wie war denn das? Mehr, also ich musste bar mehr Geld einzahlen, also 100 Euro einzahlen, bar, weil der Schein da reingeht. Und dann musste ich mir das über eine Überweisung, musste ich mir eine Differenz zurückholen. So lief das.
Oh nee, auf sowas hatte ich auch keine Lust. Ja, du wirst ja komplizierter und nicht einfacher. Nein, so ist es ja eigentlich nicht
gedacht. Das ist genau das, was ich gerade bemängle, weil die, die Leute, die Firmen, die das, diese Apps alle einführen, sich ihre Mitarbeiter vom Hals schaffen, weißt du?
Ja, ja, klar.
Eine große IT-Bude zulegen, irgendwelche Sachen automatisieren, sich eine große, die Mitarbeiter sich vom Hals schaffen, da sich also der Verantwortung entledigen, mir die Verantwortung übertragen.
Richtig.
Aber meine Leistung wird weder besser noch günstiger. Das sind so Sachen, die finde ich, ehrlich gesagt, scheiße, wenn ich das so mal so sagen. Das ja, ist super unangenehm und super nervig.
Das sind überall die Auswirkungen von Digitalisierung, die wir, wie du schon gesagt hast eingangs, beide sehr, sehr feiern vom Prinzip her, die aber definitiv auch ihre Tücken hat. Und ehrlich gesagt finde ich es natürlich auch nicht witzig, wenn unternehmerische Verantwortung übertragen wird oder transferiert wird in Kundenverantwortung. Da muss man an der Stelle natürlich auch was zurückmelden. Bin ich immer ein großer Freund von. Das ist ja das Erste, was man mal machen kann. Aber das Ganze anzusprechen und zu kritisieren, systematisch, muss dann natürlich auch eigentlich laufen, ne? Davon sind ja tausende, Millionen Menschen betroffen, die das alle mindestens genauso nervt oder die damit nicht zurechtkommen oder die Probleme haben und im Nachgang irgendeine relevante Information nicht erhalten haben, was dann wiederum Auswirkungen auf deren Lebensbereich in irgendeiner Art und Weise hat. Und so kann es ja nicht sein.
Nee, aber es wird immer mehr so, dass das Handy zur Schaltzentrale wird. Das war es ja vorher auch schon, aber eben noch viel stärker, weil wir alle nicht diese Dienste nutzen können, sondern wir immer mehr genötigt, genatscht, gezwungen, gedrängelt werden, diese Apps zu benutzen und diese Dienste in Anspruch nehmen zu müssen, weil die Kunden sagen, oder die Kunden sagen, die Dienstleister, Firmen, wer auch immer, Leute, mit denen wir zusammen sagen, die Gemeinde, wer auch immer, irgendwann sagt, ja, das musst du aber so machen. So, und was ist, wenn ich mein Handy wegschmeiße? Was dann? Ein Loch durchbohrt durch das Mistding. Dann habe ich halt Pech gehabt, dann kann ich mit keinem mehr sprechen. Keiner ist zuständig. Ich bezahle hier Steuern, aber keiner ist zuständig für den Scheißladen. Irgendwie, das finde ich so ein bisschen grenzwertig geil. Muss ich echt sagen. Also da wird, finde ich, Digitalisierung so ein bisschen als Kniefick verwendet, um uns alle irgendwie in Schwitzkasten zu nehmen, so nach dem Motto, musst du machen oder hast du Pech gehabt? Ich finde, dass Digitalisierung keine Einbahnstraße für alle sein darf. Na, was machen wir denn? Zum Beispiel auch, wir kriegen jetzt irgendwie DAB-Radio, ne? Kommt ja jetzt. Nicht? Weißt du nicht?
Nee.
Also die wollen ja diese ganze normale UKW-Scheiße.
Ach doch, ja, na klar,
so,
okay.
Und jetzt kriegen wir das Digitalradio. So, wunderbar, wir haben ein Digitalradio. Und was ist, wenn wir irgendwie aus irgendeinem Grund hier Atze Putin auf den P-Knopf drückt, auf den Pappnasenknopf drückt und irgendein Scheiß passiert? Ganz ehrlich, ich wünsche mir das nicht. Und ich glaube auch, dass unsere Politik, unsere Diplomatie, unsere Wirtschaftskraft alles das abwenden wird. Aber ganz ehrlich, wird dann geglaubt, dass Putin irgendwie auf die Ukraine springt?
Er hat es angekündigt, ne?
Ja.
Aber keiner hat ihm geglaubt.
Ja. Also, wir setzen so sehr darauf, ohne uns ein Backup vorzuhalten. Und die Firmen nehmen das halt dankenswert auf und sagen, hurra, hurra, wir können noch ein paar Leute entsorgen. Ne, wir müssen die erschrecken, die machen das nicht schlimm. Also ich schmeiße keine Leute raus, sind ja in Deutschland hier nicht irgendwo in wilden Ländern. So, wir bringen die in Altersteilzeit, ne, und dann ersetzen wir aber keine neuen und bauen das System so ein bisschen um. Ist auch geschäftlich alles voll nachvollziehbar. Aber wenn das alles nur so dafür da ist, dass wir am Ende die Arbeit von allen mitmachen sollen und dass ich die Pappnase auf habe, wenn mein Handy nicht geht oder wenn mein Akku kaputt ist oder wenn irgendein Backup nicht gelaufen ist oder irgendein Treiber nicht geht oder ich kein Geld für ein neues Handy habe. Ich sage, Leute, das ist irgendwie auch so ein bisschen, da wird dann Digitalisierung auch so zum Filter für Scheiße, ne? Also zum Filter für soziale Verdammnis. So. Ich finde das schwierig.
Ja, ein Filter für soziale Verdammnis ist es ja jetzt eigentlich schon. Also,
oh, wieder wahr.
Da glaube ich, gibt es gar nicht so viele Diskussionen. Aber wie gesagt, immer wieder den Bogen zu schlagen. Also Regulierung muss aus meiner Sicht nach wie vor von staatlicher Seite kommen. Mhm. Bei so einem fetten Ding wie der Digitalisierung, die ja nun mal in alle Lebensbereiche Einzug erhält, frage ich mich dann in einem weiteren Schritt, wenn Politik nicht dafür da ist, genau das zu regulieren und da auch wirklich Ressourcen zu binden, die eine wirklich vernünftige, adäquate und auch technische Regulierung verantwortlich ist. Also das ist ja ein Riesenapparat. Das hat ja nichts zu tun mit der Aufstellung, die aktuell betrieben wird. Dann frage ich mich, wozu eigentlich noch? Wozu eigentlich noch? Mhm. Weil da muss Politik voll rein. Und das wird immer noch behandelt wie ein Stiefmütterchen.
Ja, ich glaube, Durchblickerlehrgang ist das Problem. Ne? Ja. Also die reden alle wie der Blinde von der Farbe. Also nicht alle, aber viele. Mhm. Ne, die sitzen in verantwortlicher Position, sollen dieses Land regieren und haben meiner Meinung nach alle nicht so den großen Check. Holen sich dann irgendwelche Pappnasen da, SAP oder so, bauen dann so eine komische App für uns für 1.000 Millionen irgendwie Geld, hier diese bescheuerte Corona-App, die irgendwie ein Jahr lang nicht funktioniert hat. Da hat man keinen für am Ohr gezogen. Ich finde das echt, und so eine Leute regieren uns dann.
Ja, aber das ist doch ein grundsätzliches Problem in der Politik, dass im Prinzip keiner an irgendwelchen Ohren gezogen wird. Ich will auch nicht die ganze Zeit
immer nur Bashing betreiben, aber da kommt man vom Hütchen auf Stöckchen. Ne?
Ja, ja.
Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, gerade dass, also ich persönlich, über diese ganzen digitalen Bemühungen von Unternehmen gegängelt zu werden, so ein bisschen. Mhm. Ich habe noch mal ein bisschen länger darüber nachgedacht, über das Thema Digitalisierung insgesamt. Es ist ja nach wie vor ein großer Hype. Alles wird digitalisiert. Also alles soll jetzt auf Gedeih und Verderb digitalisiert werden. Ich glaube, wir erleben ja gerade im privaten Bereich so dieses Marie Kondo-Ding da, ne, wo alle sich irgendwie organisieren. Ich brauche nur 2 Hosen und meine Zahnbürste kann ich absägen, dann wird die leichter und so. Und keine Ahnung, ich brauche nur 1 Glas, das wasche ich dann gleich ab oder trinke da 100 Mal draus.
Ja, das kommt ja ein bisschen aus Japan, ne? Dieser Hype mit
ja, schon richtig. Aber das, was wir Minimalismus. Was wir da im privaten Bereich, das wird auch, schätze mal, das wird auch im digitalen Bereich irgendwann ein Business-Critical-Thema. Weil im Moment erleben wir so eine Geschichte. Alles wird digitalisiert. Also Schulen sollen digitalisiert werden, keine Staubsauger digitalisiert. Wahrscheinlich kann man auch bald Äpfel per Mail verschicken oder so. Also es wird alles. Also ihr Kindergarten wird digitalisiert. Irgendwie, keine Ahnung, wie viel Wollknäuel ich zu Hause liegen habe, wird digitalisiert. Da gibt es eine App für. Also aus allem wird irgendwie ein Digitalthema gemacht. Also man versucht überall einen Digitalhebel jetzt reinzuwracken. Was ich langfristig glaube, ist, dass die Firmen, gerade große Firmen, die kannst du mal sehen, jetzt muss ich hier meinen Schatz abwürgen, aber so ist das Leben. Das Business Critical ist, dass diese großen Firmen, die ganz unheimlich immer auf ihre Umsätze schielen müssen, auf ihre Gewinne schielen müssen, ihre Shareholder haben und so weiter und so weiter, dass die irgendwann in gar nicht so weiter Zukunft genau darauf gucken werden und sagen, was ist eigentlich mit Silobildung, mit Daten? Also was jetzt groß beschrien wird und sagen, ja, die haben große Silos, hier Datensilos, die einen, der Vertrieb macht so, ne, und die Produktion macht so, ne, und keiner weiß, lässt sich von dem anderen in die Karten gucken. Und ich glaube, das wird irgendwann problematisch werden, gerade vor dem Hintergrund, dass man alles digitalisieren will, weil die Firmen dann sagen werden, wenn ich meine Mitarbeiter nicht weiter reduzieren kann, weil ich alles, ne, mein Geschäft soweit und der Markt nicht weiter wachsen kann, weil die Verbraucher begrenzt sind, die ich da erreichen kann oder meine Ressourcen begrenzt sind.
Die Grenzen des Wachstums.
Ne? Genau, dann guckt man halt auch nach innen und sagt sich, sag mal, wozu brauchen wir eigentlich noch eine Datenbank? Na, wozu brauchen wir eigentlich diese 3 Apps hier? Für die Kaffeemaschine oder so.
Ja, ist doch richtig so. Bin ich voll dabei.
Also da wird es mit Sicherheit einen Reinigungsprozess geben, so wie wir das auch im privaten Bereich jetzt erleben.
Ja.
Und das werden die großen Firmen auch machen. Das wird noch da gibt es bestimmt, also nicht heute, nicht morgen, aber ich bin mir sicher, dass das in gar nicht so ferner Zukunft passieren wird, weil das dabei hilft, Digitalisierung witzigerweise eben auch, Digitalisierung auch wieder einen Teil weit abzuschaffen. Weil die Leute auf das gucken, was wirklich für das Geschäft wichtig ist und was ist einfach nur Schmuck und Tand und Zierat.
Ja, ich glaube, einerseits wird es diese Bereinigungsprozesse geben und dann wird das Angebot natürlich auch nach wie vor viel, viel personalisierter werden, als es im Moment ist. Also es wird nicht die eine App geben, die für jeden gleich gebaut ist. Nee, das denke ich nicht. Also dafür werden einfach viel zu viele persönliche Daten ja im Moment schon gesammelt, als dass wir da nicht irgendwie wirklich persönlichkeitsbasierte Apps auch bauen könnten. Da sehe ich so ein bisschen die Zukunft. Und das hatten wir ja auch schon mal das Thema, dass man dann irgendwann ja mit diesen Scheuklappen durchs Leben laufe, weil alles so wunderbar personalisiert ist und ich so in meiner heilen, kleinen, zurechtgeschusterten Welt mich befinde und da auch zufrieden bin und mein Auskommen habe und so weiter, aber eigentlich überhaupt nicht mehr mitkriege, was im Leben der anderen los ist und im Zweifelsfall auch nicht von den Leuten, mit denen ich am Küchentisch sitze.
Ja, stimmt. Das stimmt. Ich bin jetzt gerade bei Facebook ausgestiegen. Gut, bei Twitter auszusteigen ist ja gerade was alle machen, nur so, um das mal zu machen. Ganz gleich,
ob das man nach 3 Wochen wieder eintritt. Das ist ja auch ein Zirkus. Zirkus, ja, echt. Ja,
Elon, der großmächtige Elon. Ne?
Ja. Ja.
Wird uns bestimmt auch mit Krieg überziehen, wenn wir keinen Tesla kaufen. Man weiß es nicht.
Ja, vielleicht kommt das als nächstes. Mal gucken.
Aus dem Himmel kommt dann ein Laserstrahl, der dein Ohr wegbrennt oder so, wenn du keinen Tesla kaufst.
Ja, sehr schön.
Ja, aber auf Facebook bin ich auch ich habe mir lange, lange rumgehadert, weil so ist das die älteste Plattform, mit der ich irgendwas zu tun habe.
Mhm.
Und da habe ich auch ganz viele Leute, so, die irgendwie so per, ich will auch dein Freund sein, aber wie Dietmar Wischmeier schon gesagt hat, in mein Herz passen nur 12 Leute. Also wenn einer von meinen Freunden demnächst stirbt, dann
kannst okay, alles klar.
Dann kannst du da mein Freund werden. Also ich weiß nicht, ob ich Facebook wirklich brauche. Was mich bei Facebook, das habe ich auch in der Vergangenheit schon gesagt, immer sehr gestört hat, ist, dass so dieses brunzbanale Leben, also wirklich so, total, oder so, du greifst in einen Glibber rein oder so. Das ist ja ein Thema, wo TikTok nur von lebt.
Mhm.
Ne, aber auf Facebook, da habe ich, also du suchst ja immer noch, am Anfang war es so, Facebook kam und da gab es auch Informationen irgendwie aus von irgendwoher, die irgendwie spannend werden. Mittlerweile ist es nur noch ein Einfallstor für Trolls. Es ist brunzbanaler Blödsinn neben wirklich wahren Sachen und du kannst es nicht mehr unterscheiden.
Ich bekenne mich als Account-Inhaber, aber nicht Pfleger. Das habe ich immer so gehandhabt, weil mir ja schon immer die analoge Welt irgendwie, was Menschen anbelangt und wirklich meine Sozialbereiche irgendwie immer näher war und das für mich auch nie zur Diskussion stand, das auch nur ansatzweise ersetzen zu können. Und leider hat sich ja auch nicht verändert, dass der Tag nur mal 24 Stunden hat und ich ein gewisses Kontingent schlafen muss und essen oder wie auch immer und den größten Teil meiner Zeit auch banale Dinge mache, wozu auch gehört, dass ich mit reellen Menschen, sind wir wieder beim Küchentisch, da sitze und mich über den Tag austausche.
Ja.
Ich habe natürlich das Lebensmodell, dass mein Mann ja unter der Woche viel unterwegs ist und wir nutzen das dann auf der anderen Seite schon. Aber auch da bin ich wieder relativ analog unterwegs, indem wir einfach sprechen und ich mich dann auf die Inhalte konzentriere. Klar. Und insofern, ich habe gar nicht die Zeit und auch nicht die Lust, solche Kanäle so intensiv zu betreiben. Und ehrlich gesagt habe ich auch gar keine Lust, mir das Feedback und Response von Leuten anzuhören, die ich dann auch irgendwie wieder gewichten muss und mir sagen muss, ja, nehme ich das jetzt ernst, nehme ich das nicht ernst? Ist ja auch super hypig, da irgendwelche Hate-Kommentare zu schicken. Das wird mich ja alles wieder viel zu sehr verunsichern. Hm. Nee, da bin ich, glaube ich, einfach nicht der richtige Typ für.
Hm. Ja, wie gesagt, ich habe es gekillt. Das immer noch Intro, man soll es gar nicht glauben, wir ziehen ja schon voll vom Leder, aber um das mal so ein bisschen
wir laufen uns nur warm.
Die Kurve zu kriegen zum eigentlichen Themen. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit in Berlin auf der OMKB Online Marketing-Konferenz Berlin. Das war ganz spannend und da habe ich unter anderem, gab es auch spannende Beiträge von TikTok. Und Leute von TikTok da. Ich habe mir jetzt einen TikTok-Account gemacht.
Also greifst du dann auch bald in den Glibber und wir alle dürfen dran teilen.
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe einen TikTok-Account gemacht und da muss man ja am Anfang oder kann man am Anfang einstellen, was man so präferieren würde. Ja, Unterhaltung, Essen, Fliegen, Reisen, keine Ahnung.
Mhm.
Und ich habe keine Präferenz angegeben. So, dann habe ich mein Alter angegeben.
Und dann gab es Präferenzen.
Du weißt, was jetzt kommt, oder?
Ja, ich muss jetzt schon lachen. Ja. Erzähl weiter.
Also von Muskelbiberei, also das waren noch die harmlosen Varianten, und irgendwelche verfluchten Craft, also irgendwas, was Leute mit Flex und Hammer und Meißel und irgendwas können und Blödsinn machen, über Tiere, die sich gegenseitig totbeißen, irgendwas mit Jagen, also Löwen, die jeden beißen, die Löwen beißen und keine Ahnung, die weißt du nicht, wo wer anfängt und wo wer aufhört.
Okay.
Also so eine Sachen und dann natürlich alles mit Frauen, ne? Also alles mit ganz viel jungen Frauen, außer soll ich damit auch sagen, die sagen, 19 Jahre alt und 52, das geht schon zusammen. Also solche Sachen.
Okay.
Und die dann also obenrum alles immer sehr freizügig unterwegs sind und die dann irgendwie von ihren erotischen untenrum Erfahrungen irgendwie so im 8-Sekünder plaudern. Und aber das in Masse, ne? Also wirklich in Masse. Also was soll denn der Scheiß? Wo soll ich denn hier die ganze Zeit hingucken und warum soll ich denn das machen? Nachdem ich weiß, dass der Algorithmus von TikTok irgendwie das erzählt, wie du guckst, kommst du aus dieser komischen Fickenschleife gar nicht mehr raus.
Sonnenbrille. Geht nicht anders. Ja, TikTok nur noch mit Sonnenbrille. TikTok,
also ich fand das irgendwie strange. Und die haben dann gesagt, zum Beispiel bei TikTok, aufgepasst, also ihr müsst unbedingt, wenn ihr TikTok-Account macht, vorher reinschreiben, was ihr euch angucken wollt, damit die euch nicht die ganze Zeit irgendwelche Hupensachen da zeigen. Die haben gesagt, dass jetzt bis Anfang nächsten Jahres noch die Zeit ist, um irgendwas auf die Seite zu reißen in TikTok, danach ist es wie Instagram. Also alle Felder, in denen man irgendwas machen kann auf TikTok, sind besetzt.
Okay.
Also du kannst natürlich überall reingehen und was machen, aber du erreichst nichts mehr.
Ja.
Also du kommst nicht mehr nach vorne. Du sollst jetzt bis Jahresende nochmal richtig Vollgas geben und dann kannst du noch was gerissen kriegen bis Anfang des Jahres. Aber irgendwann im nächsten Jahr ist dieser Prozess bei TikTok abgeschlossen und dann ist das genauso vergeben, wie alles bei Instagram bereits vergeben ist.
Und spannend auf jeden Fall, weil ich mich sofort frage, ist es nicht automatisch das Todesurteil dafür?
Für TikTok?
Ja. Yeah.
Ja, es kann sein. Das kann sein.
Also ich frage mich dann einfach, welche strategische Entscheidung dahinter steht oder zugrunde liegt.
Naja, es sind dann viele Leute auf TikTok unterwegs, die das machen, wofür TikTok steht. Nämlich Anti-Design, Anti-Hübsch, Anti-, alles soll Anti sein, alles soll authentisch und echt sein und du sollst Teil der Community sein. Das heißt, du bist ein Creator. Creator ist in deren Augen jemand, der auf nichts anderes Bock hat, als 24 Stunden lang TikTok zu machen. Das ist ein Creator.
Ja, gefangen im Web 2.0.
Gefangen im Web 2.0. Genau, das ist jetzt auch eine Top-Überleitung zum Web 3. Du bist die Beste.
Ha, ja. Siehst du.
Das war ganz spannend. Da war ein junger Mann, der ist irgendwie bei SAP eine hotte Nummer.
Mhm.
Und der hat da einen Vortrag gehalten über Web 3.0. Also, nochmal so angefangen, Web 1.0, weißt du, was das ist?
Naja, im Prinzip Flyer im Internet sozusagen.
Genau, Flyer im Internet ist korrekt. Das ging eine ganze Zeit lang. Dann haben wir jetzt schon etwas länger, haben wir Web 2.0, das ist Lesen und Schreiben, also Sachen lesen und
Informationsaustausch.
Genau, und selber auch Dinge machen, also nicht nur seine Meinung sagen, sondern auch Inhalte produzieren, Content produzieren und den veröffentlichen.
Gestalten, mitgestalten.
Mitgestalten und so weiter. So, und bei Web 3.0 geht es um das Besitzen, also um Eigentum im Internet.
Mhm.
Das fand ich super spannend, was der da aufgezeigt hat. Und alle haben schon mal das große Thema irgendwie Metaverse gehört von Facebook.
Mhm.
Und es gibt ja mehr als ein Metaverse. Also es gibt ja nicht nur das Metaverse von Facebook, sondern da gibt es noch ein paar andere, die spannende Sachen machen. Und ich glaube, dass es langfristig tatsächlich dahin geht. Aber das, wo ich mich so sehr beschwert habe, dass ich von irgendwelchen Apps und so weiter gegängelt werde, dann kann es schon so sein, dass du nicht nur deine Hauselektrik irgendwie per App steuerst. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe letztens mich mit einem Elektriker unterhalten, der hat einen Kragen gekriegt bis zur Decke. Er sagt, der größte Scheiß, den es gibt, sagt er. Dann gibt es die App nicht mehr, dann gibt es den Treiber nicht mehr, dann ist der Hardwarehersteller tot. Da kriegst du aber auch den anderen. Also sagt er, das ist ein Rattenschwanz ohne Ende und ist ein einziges Gadget-Thema. Und sagt er, wir haben schon Leute gehabt, den haben wir so, auch Leute, die richtig Geld haben. Sagt er, den haben wir das ganze Haus auf links gezogen und haben das anschließend alles auf analog umgebaut wieder. Weil der ganze Rotz nicht lief. Also der lief schon, aber dann ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Naja, und da geht es eben darum, dass du Grundstücke kannst du kaufen, kannst du erwerben, kann man sich darüber lustig machen und sagen, brauche ich nicht. Aber die hatten auch Beispiele gezeigt, zum Beispiel Nike hat eine Option auf irgendwelche besonderen Schuhe gegeben, die sie nur dafür hergestellt haben. So, und dann kannst du halt das Eigentum an diesen Schuhen erwerben.
Das Eigentum, aber nicht den Schuh.
Ja, du kannst damit traden, du kannst das wieder weiterverkaufen. Das ist dann zum Beispiel, also du hast das Recht, diesen Schuh zu erwerben, beziehungsweise, oder hast, es gibt auch digitale Sachen, die du im Moment verkaufen kannst. Also es ist noch nicht so, dass du sagst, ich kann da jetzt einen Sack Nägel kaufen oder drei Apple oder so, so ist das nicht. Aber was ich super spannend finde, nach wie vor, jetzt hat ja unsere Innenministerin Nancy Faeser gesagt, dass sie jetzt wohl den Weg geht, dass wir nur noch mit 10.000 Euro und so. Ne? Also das heißt, wir werden an unserem Geldbeutel gepackt und der wird dosiert, eingeschränkt, so wie die Bundesregierung das vorstellt, weil in der Bundesrepublik also alles nur Kriminelle unterwegs sind. Also du und ich, wir sind Kriminelle und deswegen muss man uns einschränken, weil wir nur irgendwie Scheiße bauen. Das sehe ich anders. Na, wir haben jetzt gesehen, also zum Beispiel, als die Griechenland, wir die große Finanzkrise hatten, da haben die Leute vor der Bank gestanden, die hatten Geld auf dem Konto, ausreichend Geld auf dem Konto
und durften
es nicht abheben. So, dafür sind so eine Maßnahmen tippitoppi, was Frau Faeser da gerade vorschlägt. Also man will uns vom Bargeld oder vom Geld insgesamt abhelfen. Das Geld, über sein eigenes Geld verfügen zu dürfen, ist Freiheit. So finde ich.
Definitiv. Aber auch da, um jetzt auch wieder die Brücke zu schlagen zu der Aussage von vorhin, dass die immer nur hinterherrennen. Sorry, aber in der digitalen Welt, wo ich Kryptowährungen habe.
Genau, da wollte ich als nächstes drauf kommen.
Also, sorry, danke Frau Faeser, aber
danke dafür, die Ausrede, das jetzt machen zu können.
Ja,
also
super.
Das war eben bei Web 3.0 das ganz große Ding und da fing der auch drüber an und hat gesagt, ihr könnt zum Beispiel... Jeder kann sich eine Crypto-Wallet machen.
Ja.
Das war super spannend. Da gibt es Programme, mit denen das machen kann. Gibt es mehrfach Anleitungen, wie man das machen kann. Das kostet nichts. So, dann hast du eine Crypto-Wallet. Es gibt aber auch keinen Service für den Krams. Also du bist mit allem da, du selbst. Ne? Wenn du es verkackst, wenn du deine Schlüssel verlegst sozusagen, dann war's das. Ne? Die Crypto-Wallet ist nicht deine Bank. Na, die Crypto-Wallet ist nur eine Fernbedienung, wie für einen Fernseher.
Ja, du hast ja im Prinzip alles ohne Regulierung.
Genau, du hast alles ohne
Regulierung
das heißt
und
aber auch,
Kontrolle.
Da sind
auf
keine
der
Steuern
Seite.
Drauf.
Richtig.
Da sind keine Bankgebühren drauf.
Genau.
Und keine Knacknase sagt dir, wie du was zu machen hast.
Ja.
Fand ich irgendwie cool, muss ich sagen.
Ja, die Leute kontrollieren sich ja gegenseitig im Prinzip in dem Netzwerk, in dem sie.
Ich meine, das hat natürlich, man kann es vielleicht, und agieren. Das löst im Moment, hört sich das immer so abstrus an. Ist natürlich auch ein gewisses Grundrisiko drin. Aber wenn unser Euro entwertet wird oder der Dollar wird aufgewertet oder der Yen und ne, wir haben hier Schwankungen oder jetzt erleben wir gerade eine krasse Inflationszinsen, die wir alle erleben müssen, die wir auf unsere Preise niederschlagen. Das hat vor 10 Jahren auch keiner auf dem Zettel gehabt. Und dafür, Leute, ganz ehrlich, gibt es auch keine Sicherheit. Jetzt nicht und auch morgen nicht. Und wenn wir 35% Inflation haben oder auch nur 10 oder 12, das dauerhaft, dann ist das halt so. Ne? Also ich will sagen, nichts ist ohne Risiko. Auch hier zu leben und Bargeld auf dem Konto zu haben oder im Portemonnaie zu haben, ist und bleibt für jeden ein persönliches Risiko.
Ja, Leben bleibt letztendlich sowieso Risiko. Ich glaube, das ist generell eins unserer Probleme. Wir sind auf der Welt, wir wissen, wir müssen irgendwann gehen und wir versuchen, alles in alle Richtungen abzusichern. Für uns, für die nächsten Generationen irgendwas aufzubauen, was von Wert und Bestand ist, möglichst über Tausende von Jahren. Und das ist ja eine dieser Grundideen, dem wir immer hinterherrennen. Wir wollen alle möglichen Dinge absichern, können das aber tatsächlich de facto gar nicht
aber
wirklich.
Ich wollte das deswegen einführen oder anführen, weil man bei Internetsachen immer denkt, oh Gott, das ist ja alles nicht sicher. Ne? Ja, ist es nicht. Ne? Aber
viele Leute haben genau da diese Berührungspunkte, weil sie es einfach nicht so direkt greifen und anfassen
aber
können.
Aber das andere ist halt auch
Ja.
Nicht sicher.
Ja.
Also das fand ich so ganz spannend. Und der hat gesagt, also eine Crypto-Wallet auf, genau, so Krypto, also quasi ein Krypto-Portemonnaie zu machen. Und dann kannst du halt deine Euros in Kryptowährung umwandeln.
Mhm.
So, und die bleiben in der Blockchain. Die verschwinden da auch nicht. Wenn du die nicht verkaufst oder verschenkst oder irgendjemandem deinen Code gibst, dann bleibt das dein Geld. Ne? Das geht natürlich, auch da geht die Währung rauf und runter. Jeder muss entscheiden, von welcher Kryptowährung er wie viel haben will. Und aktuell, wenn man sich sagt, okay, ich kann da keine Apple kaufen und kein Fleisch und keine Bananen oder auch kein Grundstück oder, keine Ahnung, eine Flugreise, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen.
Ja, die Währungen sind ja anwendungsbezogen, je nachdem, wofür man sich interessiert.
Die Welt ist halt noch in diese Welt, dieses Metaverse ist noch am Entstehen, wächst auch ganz beständig, aber es ist im Verhältnis noch nicht so riesig wie der Rest.
Ja.
Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann eine hotte Nummer wird.
Mit Sicherheit. Also es gibt ja unzählige Anwendungsmöglichkeiten dafür.
Genau,
und
genau.
Die machen es ja vom Prinzip her. Letztendlich sollen sie es dem Kunden, sprich dem Konsumenten, sprich uns, jedem Einzelnen, auf der einen Seite erleichtern. Auf der anderen Seite, ja, bedeutet es auch wieder für die Unternehmen. Wir können uns verschlanken. Wir können uns dieser wahnsinnig kostenträchtigen Komponente Mensch größtenteils entledigen. Was ja auch immer von zwei Seiten zu betrachten ist, welche Art von Arbeit möchte man in der Zukunft haben. Mhm. Und wenn gewisse Arbeitsplätze wegbrechen, kommen auch andere wieder hinzu. Und ob unser Lebensmodell, dass jeder von uns irgendwie 5 bis 6 Tage arbeiten muss die Woche, ob das überhaupt so funktioniert oder ob wir uns andere Lebensmodelle da uns auch überlegen müssen, wie wir unsere Freizeit gestalten und welchen Aspekt wir darauf legen. Das sind ja alles ganz spannende Prozesse, die gerade im Umbruch sind, die an den Unis diskutiert werden, wo Modelle gemacht werden, wo wir von offenen Demokratiesystemen sprechen, die erprobt werden. Und wir sind einfach in einer ganz großen Umbruchzeit, die ich wahnsinnig spannend finde. Und gerade auch dieses Web 3.0 generiert da diverse Möglichkeiten, von denen 80% mit Sicherheit auch wieder totaler Müll sind oder nur für mich Müll sind und für wen anders super. Aber genau da geht es auch wieder darum, erstmal das Ganze als Spielwiese zu betrachten. Ich glaube, das ist so der Stand, der im Moment da ist, dass einfach neue Spielgeräte auf den Platz geworfen werden und man guckt, oh, gehen die Kinder da drauf oder gehen sie da eher nicht drauf, müssen die überarbeitet werden oder kann das weg? Und ja, im nächsten dann zu gucken, okay, jetzt gibt's aber dann doch wieder den personalisierten Spielplatz.
Naja, also ich fand das ganz spannend. Er hat dann zum Beispiel gesagt, also wie gesagt, dieses Beispiel von Nike mit den Turnstufe 1, dann konnte man irgendwie, ich glaube, war das Harry Potter oder Herr der Ringe, ich weiß nicht mehr, irgendwas, konnte man also eine Special irgendwas Edition als Film gucken, also kaufen,
ja,
mit der du aber auch handeln darfst. Ne?
Also du durftest, sprichst du ja an der Stelle komplett, was ja Web 3.0 auch immer wieder als einen der Punkte nennt. Wir reden da ja von Nischenprodukten an der Stelle, von so Special Editions und Limited Editions.
Naja,
von
die wollen die Leute schon mit irgendwas triggern, damit die Bock drauf haben, das zu machen. Ne?
Ja, ja.
Aber du kannst zum Beispiel dann auch in verschiedenen Universen?
Ich weiß es gar nicht.
Ja. Kannst du mitmachen und kannst dir da irgendwie einen Platz kaufen. Also haben sie zum Beispiel gesagt, alle Grundstücke in dem einen Ding wären schon komplett vergeben gewesen, aber für $80 und bei kannst du dann ein Grundstück erwerben.
Ja.
So, dann kannst halt auch dann zum Beispiel die ganze Zeit da spielen für Umme.
Ja.
Dann kannst du in dem Spiel Spielteile selber programmieren, ne, die kannst du dann als NFT ausweisen und dann kannst du die handeln.
Ja.
Das war super spannend. Also mal, es ist im Moment alles noch klein und halt auch, sag ich mal, für Leute, die Bock auf sowas haben, die vielleicht auch aus der Gaming-Welt, die viel zu Hause sind, auf sowas mit Online-Spielen eh keine Probleme haben, weißt du, denen der Einstieg da leichter fällt als anderen.
Mhm.
Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja auch der Ausblick, dass sich die Welt, die sich immer stärker digitalisiert, auch will, dass da Geschäfte macht. Und aus diesem Grund werden auch Waren, also auch Waren, die wir morgen wollen. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, du könntest Gas oder Strom da kaufen.
Ja.
Selber.
Ja.
und auch damit handeln, selber.
Ja, vor allen Dingen selber. Also das fand ich das ist ja eigentlich genau der Stichpunkt.
Das wird auch noch ein großes Rechtsthema werden.
Mit Sicherheit, weil die Verantwortlichkeiten ja komplett andere sind.
Die Besteuerung, die Gebühren, der ganze Mist, was wir jetzt alles für alles abmücken müssen, das werden sich die Staaten auf Dauer nicht gefallen lassen. Elon Musk darf machen, was er will. Und hier der andere Typ da von Facebook, der darf auch machen, was er will. Der sagt immer, nee, wir machen das morgen besser. Aber wenn jeder jetzt anfangen würde, ne, die Steuern nicht zu zahlen, die Gebühren nicht zu zahlen, weil er da irgendwie tradet, weil da irgendwas macht, das werden sich die Staaten auf Dauer nicht gefallen lassen. Und die Banken und die Versicherung auch nicht. Aber aktuell ist es noch so. Und die Blockchain, die dahinter steht, in der das alles abgelegt ist, ja eine Technologie, die funktioniert wie Buchführung. Ne? Mancher, der in der Verwaltung arbeitet, weiß, was Buchführung ist. So, das funktioniert wie so ein Kontobuch.
So, ja, genau. Offenes Buch. Das ist ja das Prinzip. Genau.
Mit Haben- und Soll-Seite so. Und da stehen die Sachen alle drin. Die bleiben da auch drin stehen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Staaten da so drauf zugreifen können, wie sie das wollen.
Können sie eben nicht, denn es ist ja dezentral reguliert. Im Moment ist es zentral reguliert. Das ist ja auch nach wie vor Web 2.0. Alle Transaktionen gehen über eine Instanz und damit sind sie nachvollziehbar. Mhm. Im Web 3.0 wird genau dieser Punkt ja ausgehebelt. Mhm. Es wird dezentral im Netzwerk werden nie alle Informationen irgendwo gespeichert, sondern komplett verteilt. Und nur die einzelnen Puzzleteile ergeben am Ende des Tages das gesamte Bild.
Ja, wir wissen ja auch, dass im Web 2.0 das gesamte Eigentum und die gesamten Zugänge werden über große Tech-Player geregelt.
Richtig,
also
genau.
Google, Amazon,
und
Apple.
Und das fällt dann weg.
Das fällt weg.
Komplett. Das ist ja das, was wahnsinnig viele Leute wollen. Also das ist dann ja eigentlich, reden wir, wenn man es genau will, ist Web 3.0 zumindest vom Potenzial her die Demokratisierung der Digitalisierung.
Ja, das glaube ich auch. Aber der Zugang ist noch irgendwie, das wirkt noch ein bisschen so, weiß ich nicht, wie Nagel ins Knie, weißt du, so für Durchschnittsbotaniker.
Ja, im Moment kann man es ja auch noch gar nicht abbilden, weil es ist enorm datenintensiv, weil, wie du schon gesagt hast, es wird ja alles gespeichert, es gibt für alles die Historie, darum ist ja eben die Sicherheit gegeben und die Unverfälschbarkeit von Daten gegeben, weil alles auf den diversen Rechnern, die ja die ganzen Puzzleteile fürs Gesamtbild enthalten, sozusagen gespeichert werden. Und auch gespeichert werden müssen, für den Fall, dass irgendeine Manipulation stattfindet. Aber wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Womit habe ich angefangen, den Satz? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ich wollte sagen, genau, Speicherkapazität. Mhm. So, eigentlich ist der Sinn der ganzen Geschichte, viele Dinge zu demokratisieren, sie günstiger zu machen, weil nicht irgendeine Instanz dazwischen geschaltet will, die natürlich auch an jeder Transaktion Geld verdienen möchte. Und wir haben riesige Datensätze. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Speicherkapazität. Eigentlich sollte es dadurch schneller gehen, weil eine dritte Instanz ja nicht da ist, sondern direkt A zu B, B zu C, C zu D und was weiß ich, im anderen Kreislauf genauso gut. Aber wenn die Kapazitäten nicht da sind und das Ganze wird eben nicht schneller, sondern dadurch eben langsamer und Zeit ist auch Geld, damit dann auch wiederum teurer. Das ist eins von den Szenarien, wo man sagen muss, muss man sich auch mit beschäftigen, wenn es denn wirklich für den Alltag der Leute auch einen Vorteil haben soll. Ja, also wir müssen diesen ganzen Scheiß endlich mal denken für die Leute und nicht für die Unternehmen. Und da gibt's einfach immer wieder bei jeder technologischen Entwicklung und auch im digitalen Bereich immer wieder diese beiden Kontroversen. Mhm. Die Unternehmen denken, jo, für uns, für den Profit und ja, wir spielen alle Spiele mit, aber Hauptsache, wir sind letztendlich die Gewinner. Und auf der anderen Seite gibt's die Leute, die sagen, ey, ich will davon auch was haben. Das muss doch irgendwo auch für mich sein. Ich lebe in einem demokratischen System. Ich will, dass auch verdammt nochmal eine Regierung dafür da ist, dass ich als der Bürger davon was habe.
Ja, nicht bloß der Durchlaufverhitzer für Konzerne bin, der lebt, solange er Geld zahlt und dann irgendwann ein Boot zukneift und dann müssen die Kinder weiter abnehmen.
Genau, und da ist die Frage, wie kriegt man das hin? Und dafür ist eigentlich wiederum Politik da, kann ich an der Stelle immer nur wieder sagen. Aber die Diskussion, um die es geht, also die Medien wirksam geführt werden. Da frage ich mich immer, wo ist die rennen hinterher, die schaffen es auch im Hier und Jetzt zu sein an verschiedenen Stellen, aber ich will ja mitgenommen werden auf einen Prozess, der sich in den nächsten 10 Jahren entwickelt. So agiert ja ein Unternehmen auch. An der Stelle muss ich mich dann auch selber vielleicht mal wahrnehmen wie ein Unternehmen, meine Familie wie ein Unternehmen sehen oder mich als Unternehmen sehen mit verschiedenen Bereichen. Ich habe natürlich einen Finanztopf, ich habe irgendwie einen Foodtopf, ich habe was weiß ich alles. All diese kleinen Komponenten, die mich ausmachen. Und da muss ich vielleicht mir auch vergegenwärtigen, was sind diese Töpfe eigentlich? Welche Prioritäten habe ich da? Ja. Und was kann das System an der Stelle eigentlich für mich machen, bitteschön?
Das ist so. Da ist viel Potenzial drin, auf jeden Fall. Ja. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, als dieses Thema so aufkam hier im Metaverse und Facebook, und ne, Facebook heißt jetzt Meta, da habe ich innerlich irgendwie so gekotzt, das hörte sich nach einem weiteren Gimmick an. So. Ich muss aber auch sagen, dass mich das ganz schön mitgenommen hat, als wir in Berlin waren und was der so für Möglichkeiten eröffnet hat. Und ein Web zu haben, in dem ich mich frei bewegen kann, in dem mir selber die Kontrolle über mein Eigentum und was mir gehört, was ich verwalte, was ich überhaupt von mir preisgeben will, fand ich auch ganz spannend. Es gibt ja so Metriken, mit denen man Web 2.0 an verschiedenen Stellen misst, verschiedene Sachen, verschiedene Plattformen und so weiter und so weiter. Und das gibt's so gar nicht für Web 3.0. Da werden zwar auch Metriken angewendet, die man aus Web 2.0 kennt, aber wenn du, er sagt zum Beispiel, wenn du 6 Wochen in einem Spiel spielst und du verlässt das einfach nicht, dann wird das nicht gemessen.
Ja.
Sagte das, gab es letztens, gar nicht so lange her, ein paar Wochen, dieses Jahr, Metaverse ist am Abkacken, das bringt alles nichts und so, gab es so die großen, war so eine große.
Die Frage ist ja immer, welchen Maßstab man für so eine Aussage heranzieht.
Nicht nur Maßstab, sondern da hat man halt mit bekannten 2.0 Metriken gemessen. Das funktioniert in der Blockchain so aber nicht.
Nee, funktioniert es nicht.
Und das fand ich mega spannend.
Ja.
Weil ich gesagt habe, das ist hier total voll, das ist der totale Rummel. Aber draußen wird behauptet, das gibt's gar nicht. Das fand ich auch ganz lustig. So, ne, da wird sich bestimmt noch was entwickeln. Also der Zugang ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen bockig, bisschen fühlt sich irgendwie komisch an, sage ich mal. Aber ich glaube, dass das sich in den nächsten 2-3 Jahren bestimmt nochmal ganz schön ändern wird. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich irgendwas mache, wo man mal sagen muss, hat er auch gesagt, man muss halt einfach irgendwie ein bisschen Spielgeld überhaben. Das hat nicht jeder, weil du musst ja, die Crypto-Wallet bringt dir ja nichts. So, du musst dann schon Geld in Kryptogeld umwandeln. Ja,
genau, so wie mit den Aktienmärkten.
Und das Kryptogeld, das
niemals du hast, was investieren, auf das man nicht verzichten kann.
Genau, geht rauf und runter. Das heißt, also du musst, wenn wir 1.000 Euro haben oder 500 Euro haben, die du überhaupt erstmal mit irgendwas in Verbindung bringst, damit du dich da überhaupt frei bewegen kannst.
Ja.
So, damit du sozusagen als unabhängige Einheit agieren kannst.
Ja.
So, sonst bringt das nichts. Aber ich fand das, die Idee dahinter, finde ich, Web 3.0, fand ich super spannend für die Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, sich aus diesem Hexenkessel, der Großkonzerne, irgendwo befreien zu können. Viele Leute haben ja schon den Eindruck, dass im Prinzip die Großkonzerne die Politik dominieren und wir letztendlich da die Marionetten sind. Ich kann das nicht beurteilen.
Nö, das kann ich auch nicht.
Ich habe eine Wahrnehmung dazu, mit Sicherheit. Ich habe auch eine Meinung dazu. Und freue mich einfach, wenn ich als aufgeklärter Mensch dazulernen darf und mir Tools zur Verfügung gestellt werden oder eine Technologie zur Verfügung gestellt wird, dass ich die Bereiche meines Lebens einfach letztendlich mehr selber lenken kann. Das finde ich großartig.
Ja, das stimmt. Aber wir nehmen das jetzt mal gleich als Überleitung.
Leg du mal.
Ja, wir haben noch ein Thema BlackRock, hast du gesagt. Ne? Da geht es ja auch um Großkonzern, da geht es auch um Steuerung. Viele Leute haben das gar nicht so auf dem Zettel. Ne? Nur um es mir hier zu sagen, der aktuelle Fraktionsvorsitzende der CDU, dem die Titanic mal einen neuen Namen gegeben hat, das sage ich jetzt hier aber nicht.
Nein. Ist der, man nicht mal 5.
War mal bei BlackRock und schickt sich an, nicht nur Fraktionsvorsitzender zu sein, sondern auch ein potenzieller Kanzlerkandidat zu sein. Und du hast was zu BlackRock zu sagen. Und vielleicht denkt der ein oder andere das nochmal neu, ob dieser junge Mann, der jetzt Fraktionsvorsitzender der CDU ist, lieber unser Bundeskanzler sein sollte oder doch lieber nur Fraktionsvorsitzender bleibt.
Also ich bin da kein Experte für BlackRock. Ich bin da einfach vor kurzem drauf gestoßen und kenne die Thematik halt auch irgendwie schon länger. Und Dieter und ich, wir sind ja immer irgendwie im Austausch über so übergeordnete Mechanismen, die wir ja auch letztendlich in unserem Podcast immer mal versuchen, ein bisschen runterzubrechen. Und BlackRock ist natürlich eine Macht. Es gibt Leute, die bringen eine Aussage, dass BlackRock eigentlich die Welt regieren würde.
Sind die Größten oder mit die Größten? Oder
naja, die sind ja gestartet im Prinzip als Finanzdienstleister sozusagen und haben sich mittlerweile in so ziemlich sämtliche Konzerne, Großkonzerne mit den 10% obligatorisch, mehr geht ja dann auch nicht, eingekauft. Und 10%, okay, da kann man sagen, ist viel oder wenig, aber wenn man guckt, dass die einfach sehr, sehr breit aufgestellt sind und in diesen ganzen Konzernen eben 10% haben, dann ergibt sich daraus ja eine kumulierte Schlagkraft.
Das stimmt.
Weil alles das, was sie an Einfluss nehmen können, und 10% sind jetzt auch nicht wenig, ne? Ja. Hat natürlich Auswirkungen auf Entscheidungen. Und wenn da ein starker Lobbyismus getrieben wird und dieser Lobbyismus einfach dann auch wiederum Querschläger bringt, die bis in die höchsten Politikebenen gehen, dann finde ich, muss man da schon mal hingucken und ist als demokratischer Bürger auch eigentlich verpflichtet, sich damit auseinanderzusetzen. Wer ist das eigentlich, der da in den oberen Sphären von Politik unterwegs ist? Wo kommt der her? Wir haben gerade in den Zeitungen hier mit den Grünen große Diskussion, dass wir keine Politiker wollen, die keine Ausbildung haben, keine Berufserfahrung haben. Ja, okay, wir wollen welche, die sowohl mal irgendwas gelernt haben und auch ein bisschen im Beruf gearbeitet haben. Das ist gut und schön, aber dann sind wir auf der anderen Seite auch verpflichtet, dahin zu gucken. Wo kommen die denn eigentlich her und was haben die eigentlich gemacht? Und ich finde, das passiert kaum.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ja, wir haben ja einige studierte Politiker. Ich habe halt auch ein bisschen das Gefühl, dass wir in diesen neuen Zeiten, die wir leben, ja auch Dinge erleben, die uns nicht so gut gefallen. Und dazu gehört auch, meine ich, dass ich habe es ja immer wieder gesagt, die Politiker nutzen heute die Medien, das Internet, Social Media, den ganzen Scheiß, um ihren eigenen Job nach vorne zu bringen. Nicht nur, um sich mitzuteilen oder um ihre Meinung zu sagen oder keine Ahnung, sondern das ist, die irgendwie so ihre Community bespielen, ne, damit sie wiedergewählt werden.
Ja, Karrieristen so, im weitesten
das
Sinne.
Das ist Karrierismus. Und
dann ja, das Leute, sind die, keine Diener der Bürger.
Nee,
nein.
Das ist ein Job, der gut bezahlt wird.
Richtig, und da wollen sie alle hin. Geld kommt aus der Steckdose, super.
Genau.
Ist erledigt, ne, ich kann planen.
Man rabarbert ein bisschen rum Urlaub. Und wenn das gut ist, was man macht, dann ist es gut. Und wenn es schlecht ist, dann ist es auch egal. Na, wir sehen ja jetzt so Sachen, die in der letzten Regierung irgendwie nicht besonders gut gelaufen sind, also wenn die Andi Scheuer sieht, wie Kohle der verplästert hat, da setzt keiner nach. Ich finde zum Beispiel auch völlig bim-bim, dass die da irgendwas machen dürfen, ob es jetzt die Maskendeals oder sonst irgendwas ist. Und dann was, ich meine, Jan Böhmermann hat es vor kurzem in einer seiner Sendungen gemacht, das hat er mal hinterhergestiefelt. Wer ist denn jetzt aus dem Bundestag geflogen? Und wo ist er als Lobbyist untergekommen?
Das ist halt genau das Problem, was ich habe. Das ist scheinbar gesetzt und komplett akzeptiert, dass dieser Lobbyismus in der Politik Standard ist. Und ich habe da meine Probleme mit. Ich finde das nicht in Ordnung. Und wenn wir irgendwann mal wirklich Demokratie sein wollen und wenn wir fair sein wollen, dann gehen diese beiden Sachen einfach nicht zusammen.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also da gibt's ganz viele Beispiele. Das Problem ist, wenn du Politiker werden willst, dann musst du ja im Kreistag, nicht Kreistag, aber auf Kreisebene oder auf Gemeindeebene beginnen. Und du musst da schon, ich will nicht sagen, jedem zu Diensten sein, aber die müssen dich mögen. So, wie mag einer einen? Na, indem man nett über ihn spricht, auch wenn ich vielleicht anders denken würde. So, das, die Frage ist immer, wenn einer in der Landes- oder Bundesregierung angekommen ist, ey, wie viel Popos hat der schon geküsst? Ernsthaft. Das muss noch nicht mal BlackRock gewesen sein. Das, weißt du, auf ganz, auf Augenhöhe mit den Leuten. Und so, wenn du an irgendwie auf irgendeinen Stuhl kommst, an, wo ein Hebel ist, an dem du ziehen darfst,
ja,
so, dann hast du schon so viele Popos geküsst, ja, dass dein Mund schon komplett braun sein muss. Das kann gar nicht anders sein. Das kann nicht anders sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an BlackRock denke und an den aktuellen Fraktionsvorsitzenden der CDU, der in verantwortlicher Position für BlackRock gearbeitet hat.
Ich glaube Aufsichtsratschef, wenn mich nicht alles täuscht, Deutschland.
Da muss man sich natürlich fragen, wenn der Bundeskanzler wird und BlackRock sich anschickt, in Geldfragen die Welt mitzuregieren, also nicht ein Land oder eine
sondern die Welt, die das Welt ist schon so.
Mitzuregieren, ja, dann ist im Grunde genommen, weißt du, wir beschweren uns alle darüber, dass der rote Schröder irgendwie bei Putin irgendwie Pressesprecher von der Gasmafia gewesen ist. Es wird ihm sogar von seiner eigenen Partei ein bisschen vorgehalten und das ist alles nicht so gelaufen wie gewollt. Aber da siehst du auch, die Politik reagiert nicht, macht nichts draus. Er lässt kein Gesetz, in dem sagt, das darf nicht sein, weil da würden sich nämlich Lobby-Control auf den Hals hetzen, sich richtig selber, und müssten sich an Bedingungen halten, die sie alle nicht einhalten wollen, weil jeder von denen noch einen Aufsichtsratsposten hat, einen Vorstandsposten
hat. Richtig, alle profitieren von solchen Systemen, die ja mittlerweile, die sind ja nicht doof, wir wollen ja alle, jedes Unternehmen möchte gerne einen geschlossenen Kreislauf haben, so ja auch BlackRock. Nicht, dass sie nur ihre Services anbieten und dann einfach ihre Shares haben, auch in den ganzen Konzernen und Unternehmen und da auch mit besprechen können, sondern es gibt ja verschiedene Produkte von denen und eins dieser Produkte ist natürlich auch ein entsprechendes Consulting. Das heißt, wenn deren CEO sagt, wir wollen jetzt mal eben die grüne Sparte bedienen, dann gibt's einen Brief, das sollen dann alle Unternehmen auch machen, das hat dann Gewicht mit 10% und die fragen sich, ja, wie sollen wir denn beauftragen dann wiederum eine andere Serviceleistung von BlackRock, die dann einfach sagt, okay, wir müssen jetzt gucken, wir konsultieren euch ein bisschen und gucken mal, wo wir eure Prozesse ein bisschen grüner machen können. Ob dann hinterher was dabei rauskommt, etwas rauskommen kann, weil Infrastrukturen gegeben sind oder weil die Technologie dazu gegeben ist oder eben auch nicht, ist erstmal dahingestellt. Egal was passiert, BlackRock verdient immer. Und solche Prinzipien, da habe ich Schwierigkeiten mit, dass das System immer gewinnt.
Ja, das sehe ich auch so. Es kann nicht sein, also ich finde es persönlich unzumutbar und auch nahezu unmöglich, vielleicht für uns persönlich unabwendbar, aber die Frage ist ja, würde ich das ändern wollen? Willst du morgen nach Berlin gehen? Willst du morgen Wirtschaftsministerin werden? Also, ne? Weil wir wissen beide, nach dem, was ich gesagt habe, und das Prinzip ist so, es muss dich wer wählen. Wie wirst du gewählt? Also musst du in eine Partei eintreten und dann müssen sich 100.000 Leute wählen oder was weiß ich, damit du irgendein Amt kriegst und dann, ne, musst du anderen Leuten freundlich sein und die müssen dich dann hochhalten und sagen, guck mal, die Jasmin ist ja eine Nette hier, die kann das auch und lalala. Wir haben gesehen, wo das im Bundestag, letzte Bundesregierung, ne, Frau Klöckner hat Gesetze zurückgedreht auf den Stand vor 1990. Ne? Die saßen dann auch an den Hebeln. So, ich bin mal so, wo landet Frau Klöckner irgendwann mal?
Ja, vor allen Dingen, welcher ist der Hebel, der sie lenkt? Das ist ja auch eigentlich immer die Frage. Wenn ich jetzt
an BlackRock denke und dass der aktuelle Vorsitzende der CDU, Fraktionsvorsitzende, dass der irgendwann mal sie anschickt, Bundeskanzler zu werden, das bleibt doch nicht, ohne dass uns das trifft, was BlackRock möchte.
Nee, natürlich nicht.
Das ist unmöglich. Da ruft ihn irgendeiner an, mit dem er gut kann. Und selbst wenn der nicht sagt, Fritze, komm, nagel dem mal allen einen Dollar an die Kniescheibe, das müssen die jetzt alle machen. Kommen die hier in so eine, wie impfen, nur muss antreten, kriegst einen Dollar auf die Kniescheibe genagelt. Das wird es nicht geben, das ist alberner Scheiß. Aber die werden die Sachen zu ihrem Vorteil nutzen. Und wir können es einfach nicht machen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie Demokratie in Zukunft, wie wir das hier haben wollen. Es ist okay, kritisch zu sein. Es muss nicht selbstverfleischend sein. Ich glaube, auch Demokratie muss eine gewisse Unität haben. Also komplett irgendwie freidrehen geht auch nicht. Wir dürfen nicht irgendwie 35 Parteien haben und hier dauernd nur noch Brandsätze auf der Straße. Das geht auch nicht. Da wird Putin sich die Hände reiben. Aber das muss noch einen anderen Weg geben, als sich dann irgendwie dem Großkapital zu unterwerfen.
Definitiv. Und vor allen Dingen muss es einfach auch mehr Bereiche geben, in denen Menschen sich abgeholt fühlen. Wir kriegen immer wieder mit. Ich glaube, da nimmt sich teilweise, also nimmt sich eigentlich mittlerweile niemand mehr aus, dass wir viele Politiker-Aussagen, viele Statements und so weiter als wenig bodenhaftend interpretieren und sagen, wir sollen uns immer weiter bilden und wir sind in demokratischen Prinzipien und wie du vorhin schon gesagt hast, immer mehr Verantwortung wird, sei es über Apps oder wie auch immer, immer mehr auf den Einzelnen umgeschlagen. Was auch wiederum an vielen Stellen richtig ist und sich auch bedingt und gar nicht anders geht. Aber wenn das dann so ist, dann möchte ich auch irgendwo, genauso wie ein Unternehmen, sich Einfluss in die Politik durch was weiß ich, wahnsinnige Zahlen und Shares in irgendeinem Unternehmen generieren kann, dann möchte ich auch durch Meinung, durch Mitbestimmung, Mitgestaltung, möchte ich auch eine Stimme haben und das Gefühl, dass ich an diesem ganzen Rädchen oder großem Rad auch irgendwo mitdrehen kann. Ja. Und dann sind wir beim Thema automatisch von offener Demokratie. Die Probeweise in Kanada, in Frankreich, in Irland schon anläuft und wie ich finde auch gut läuft, wo einfach zu gewissen Themen Gremien geschaffen werden, repräsentativ aus der Gesellschaft in Losverfahren und diese Leute sich dann einfach mit einem Thema auseinandersetzen, was wirklich alle angeht. In Irland beispielsweise war das das Abtreibungsrecht und die gleichgeschlechtliche Ehe. Da wurde, ich glaube, sogar über 18 Monate gingen diese Themen da durch und man hat sich immer wieder hingesetzt und es ist natürlich auch fremd für viele Leute, die jetzt nicht Berufspolitiker sind, die sowas auch noch nie gemacht haben, aber scheinbar ist der Wille da. Die holen sich dann Experten dazu, da sind auch Politiker dabei. Das Ganze wird auch moderiert logischerweise und ist kein Freidrehraum für irgendwelche Leute, sondern es ist auch ergebnisorientiert und hat tatsächlich auch dazu geführt, dass sich auf der politischen Ebene etwas tut, weil es Volkes Wille ist.
Ja, wir haben ja so immer wieder dieses Problem mit der Wutbürgerei und im Osten. Die Leute sind angeblich alle schlechte Menschen und so, das glaube ich noch gar nicht. Da passieren interessante Dinge, die sind nicht alle immer, wir sind nicht immer alle einer Meinung. Es ist auffällig, dass die Leute östlich irgendwie zusammen alle eine gemeinsam komplett andere Meinung haben. Das wirkt manchmal ein bisschen befremdlich. Aber ich kann schon verstehen, dass die Leute wütend werden. Also wenn gerade diese Intendantenproblematik, die wir jetzt gerade hatten, da in jedem Sender von den Landesfunkhäusern, ne, wird hier dann immer so, weißt du, es wird sich immer so außerhalb von Deutschland geguckt, was ich nicht, Fernost oder, keine Ahnung, Afrika oder so, und wird immer von Kleptokratie gefaselt. Mhm. So ganz ehrlich, da gibt es hier so einige Schaltstellen, da sind wir im politischen oder im öffentlichen Raum nicht so weit von der Kleptokratie weg, wie uns lieb wäre. Das ist einfach so. Und wenn du dann in solchen Buden wie irgendwie BlackRock, um nochmal beim Thema zu bleiben, die Tür aufsperrst und sagst, du kannst hier gerne durch den Bundestag marschieren. Wir haben ja schon einen von uns, der herumläuft. Oder drei, die jetzt schon im Bundestag sind, die schon irgendwie mit BlackRock was zu tun haben. So, ich meine, du zahlst doch die Steuern hier nicht, damit sich jeder hier bereichern kann, wie er Bock hat, nur weil er ein scheiß Amt hat. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein.
Ja, bin ich völlig bei dir.
Also wir brauchen keine Revolution. Aber ich habe immer gesagt, eine Scheibe im Bundestag habe ich schon bezahlt. Also garantiert mit meinen Steuern, 100 pro. Na, die kann ich kaputt schmeißen.
Na, da kommst du nicht rein. Ich war da jetzt erst im Sommer.
Ja, keine Ahnung. Also
da ist der Flughafen nichts dagegen.
Es ist auch nur im Geiste. Nur im Geiste, ne? Aber es kann nicht sein, dass wir in unserem Land, indem wir alle irgendwie super wichtig sind, wieder so ein paar Pappköpfe hinsetzen. Die sind ja nicht mehr in der Lage, irgendwie dieses Thema mit den Überhangmandaten in den Griff zu kriegen. Sollen wir denn irgendwann einen Bundestag für 80 Millionen Leute haben, der 1000 Leute groß ist? Sie haben die größte Volksvertretung in der Welt, nur weil die Idioten nicht in der Lage sind, das zu beschneiden.
Wir brauchen einfach nicht so viele Berufspolitiker. Also auch da ist eine Frage von Digitalisierung gegeben. Wir brauchen mehr Mitbestimmung der Leute über solche Gremien.
Ja, aber das
brauchen wir.
Ja, mein Vater ist ein kluger Mann, der sagt immer, wer das Kreuz trägt, der segnet sich immer zuerst. Also die Jungs im Bundestag werden dem nicht zustimmen.
Nein, weiß ich, klar.
Na, also wir, dass wir es brauchen oder dass das gut wäre, wenn wir solche Versuche unternehmen, das steht völlig außer Frage. Aber ich glaube, das wird in Deutschland nicht passieren, solange diese Leute, die da jetzt sitzen und ganz zuvörderst, nicht zuerst zuvörderst, ne, der Vorsitzende, der aktuelle Vorsitzende der CDU, der in so einer kuscheligen Umarmung zu BlackRock steht, auch wenn er das wahrscheinlich leugnen würde, dass er alles, und er wäre hochprofessionell, bla bla bla. Wir wissen alle, wenn dir einer sowas Gutes getan hat, der denkt ja von sich auch, er wär kein Millionär. Ah. Ist er aber. Also er denkt von sich, er wäre so ein ganz normaler Typ aus dem Volk. Er hat wahrscheinlich einen zweistelligen Millionenbetrag auf seinem Konto, aber er meint, er wäre ein ganz normaler Typ. Das ist zum Beispiel einer, da würde ich es gut finden, wenn er das Geld vom Bundestag nicht kriegt. Oder braucht das nicht?
Braucht er nicht. Nö, definitiv nicht.
Wofür sollen wir es denn? Wenn er denn
so. Ja, wir bezahlen den Leuten ja so ein gutes Geld, damit sie bitteschön nicht korrupt werden, ja?
Nein, dafür reicht's nicht.
Ja.
Dafür reicht's nicht.
Nee, also, dafür wird nie was reichen. Nee, wahrscheinlich niemals.
Also, selbst wenn du es verzehnfachen würdest, würden die Leute immer noch korrupt.
Ja, na klar.
Dann wäre einfach nur das Backschisch noch viel größer, das sie kriegen würden. Weil die muss ja über diese Hürde kommen, als der einen Backschisch gibt.
Also sind die Menschen eigentlich grundsätzlich zu unterscheiden in ich trau mich und ich trau mich nicht, oder?
Ja, mach sein. Also ich habe mal mit meiner Frau einen spannenden Beitrag, ist ja schon ein bisschen her. Das hat mich auch so geflasht, weil manches muss man sich ins Zahlen immer so, weil die Kinder fragen immer, fragen mich dann immer, wie groß ist irgendwas oder wie schwer ist irgendwas oder so. Und ich komme dann immer mit einer Tüte Milch um die Ecke. Ne, und sag, ja, das wiegt, keine Ahnung, 20 Kilo. Ja, was sind 20 Kilo? Tja, 20 Tüten Milch. Du weißt, ne? Hast du jeden Morgen in der Hand das Ding, weil du ja dein Müsli da irgendwie aufgießt, ne? Und weißt, was die Tüte wiegt. 20 Stück davon. So. Ja, und mit solchen Zahlen irgendwie zu arbeiten. Und da haben wir einen Beitrag gesehen, da ging es darum, wie groß die Finanzwirtschaft im Verhältnis zur Realwirtschaft ist. Mhm. Ne, die Realwirtschaft ist groß, das wissen wir alle, wenn wir rausgucken, wie viele Autos da fahren und jeder hat einen Job, irgendwie da werden Dinge produziert, da liegen Paletten mit irgendwelchem Zeug rum, das türmt sich auf irgendeinem Hof ohne Ende bis zum Horizont. So. Das ist die Realwirtschaft, alles, was man anfassen kann. Und die Finanzwirtschaft ist, und das ist jetzt 4 oder 5 Jahre her, die Finanzwirtschaft ist 4-mal so groß wie die Realwirtschaft. 4-mal so groß. Das ist unfassbar. Also wenn so ein Laden wie BlackRock, die werden, also wir reden hier nicht über 20 Millionen oder 100 Millionen oder sowas, die werden jeden Tag wahrscheinlich eine Billion Dollar um den Planeten schicken, um Geld zu verdienen. Nur um von einem Markt zum anderen. Weißt du, von einem Finanzmarkt in den anderen.
Ja, ich glaube, die arbeiten echt mit Trillionen im Trillionenbereich.
Mach auch tatsächlich. Also ich habe da keine Vorstellung von, wie groß, aber jedenfalls abstrus und völlig, also auch jenseits von dem, was Staaten leisten können.
Ja, definitiv. Und das ist ja einer der Gründe, warum Leute auf die Idee kommen, zu sagen, die regieren eigentlich die Welt. Ja, tatsächlich.
Wir haben jetzt so auch so Sachen, die mich immer wieder flashen, wenn die Leute sagen, warum ist das bei uns so ungerecht? Wir haben eine Diskussion, ja, wir haben jetzt dieses Bürgergeld. Das sind irgendwie 50 oder 60 Euro mehr als vorher und da wird ein Heidenspiehei von gemacht, was die Leute jetzt, also die würden ja alle nicht mehr arbeiten gehen. Und ich habe schon Leuten gesagt, weißt du was, dann melde dich doch arbeitslos. Weißt du was, dann kommst du auch in den Genuss von diesem geilen Bürgergeld. Ne? Gibst deinen Job ab, der weiß ich wie viel 1000 Euro im Monat verdient. Und gehst das Bürgergeld, weil das ja so geil ist. Das ist ja wie Hawaii und Honolulu in einem. Ne? Mach doch das Bürgergeld. Dann geht es dir bestimmt gleich viel besser, wenn du nur noch das machst. Also ich möchte nicht tauschen. Ne?
So, ich aber möchte nicht ohne Aufgabe sein.
Naja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es wird eine Diskussion aufgemacht bei den Leuten, die in der Gesellschaft die wenigsten sind, und im Verhältnis über das wenigste Geld verfügen. Und die werden vorgeführt, worüber wir uns alle aufregen sollen. Und wie viele Leute haben wir in Deutschland, so wie der Vorsitzende der CDU-Fraktion, der über einen zweistelligen Millionenbetrag auf seinem Konto verfügt, ne, über dessen Kohle wir uns mal Sorgen machen sollten, was wir alle damit besser machen könnten, wenn wir einen Teil davon versteuern würden, mehr versteuern würden. Ne, es wird da immer nur nach unten getreten, nach oben gucken, wer die Kohle hat und was mit der Kohle, mit unserer Kohle passiert, was mit unseren Steuergeldern passiert, wo das bei irgendwelchen Intendanzen von irgendwelchen Rundfunkhäusern, und das sind ja nur, weißt du, das sind ja nur die, die jetzt gerade skandalös sind. Ne, die anderen, die wir gar nicht sehen, die nicht skandalös sind, die ducken sich gerade alle weg in der Hoffnung, dass keiner sie sieht mit dem, was sie da nach Hause schleppen.
Ja, ja, da gibt's genug von. Da das muss man sich, glaube ich, so keine crazy. Illusionen machen.
Ne, und so ein BlackRock, wenn der also nicht nur seine Finanzen, das ist auch was, was wir haben. Wenn bei BlackRock sitzen bestimmt auch nette Leute, verstehst du? Da sind nicht nur irgendwelche Arschgeigen so, aber
alle,
da sitzt
alle sind sie nett.
Ja, genau, ja, genau, genau. Und da sitzt du oben und sagst mal auf, wir investieren hier pro Tag $1 Billion, die wir um Planeten schicken. Wir hätten gerne 0,1% mehr Rendite. So, wie kriegen wir die? Dann tritt er an seine Bezirks- oder Länder- oder Regions- oder Weltmaßkolonien, keine Ahnung, wo die da rantreten, und sagt, pass mal auf, Karl-Heinz, Anneliese und so, die 10 Botaniker, die er hat, wir wollen 0,1% mehr haben. Ziel ist, in 30 Tagen soll das real sein oder in 3 Monaten oder in einem halben Jahr, keine Ahnung. So, dann gehen diese 10 Botaniker wieder zu irgendwelchen anderen Leuten in den Ländern hin und verteilen an 10 oder 100 Regierungschefs, ne, oder irgendwelche Leute, die für sie irgendwie hochrangigen Lobbyismus betreiben, nicht irgendwie diesen Popelkram, Zahnärzte beatmen, ob sie noch ein Medikament wollen, sondern relativ weit oben und sagen denen, was sie haben wollen. Und da, oder an irgendwelche als Management. Und die tragen das immer tiefer, immer tiefer. Und dann finden Maßnahmen statt, die am Ende dann dazu führen, dass irgendein Politiker sagt, nee, aufstocken für eine alleinerziehende Mutter, das machen wir nicht.
Ja, ja, es wird immer alles nach unten durchgereicht. Das ist gar keine Frage.
Der da hinten wollte, der am Anfang wollte, ist ja auch ein guter, netter Kerl ist, der immer irgendwie auf Weihnachtsgratifikationen zahlt und immer nett zu seiner Sekretärin ist. Der hat gesagt, ich will 0,1% oder 0,01% oder so mehr Rendite für den ganzen Scheiß haben. Und am Ende fragt sich jeder, der das verantwortlich in der Kette bis unten durchzuziehen hat, wie kann ich das erreichen? Also wo kann ich entweder Kosten einsparen oder mehr Gewinne erwirtschaften, damit ich diese 0,1, weil nach unten runter, wir wissen ja, ist eine Kostensteigerungskette, ist ja wie eine kleine Pyramide nach unten. Heißt, der da unten, der muss 5% einsparen oder 10% oder 20% einsparen,
damit es oben passt,
damit
ja.
Da oben diese 0,1 am Ende Gewinn rauskommt.
Mhm.
So, und da beeinflusst uns BlackRock weltweit massiv. Also diese riesen Finanzunternehmen, die 4-mal so groß sind wie die Realwirtschaft. Das heißt, wenn ich sage, ich will 1 Euro sparen. Ne? So. Dann kommt ja bei, oder ich spare hier 1 Euro an, dann kommt ja bei BlackRock nur 25 Cent an. Das heißt, ich muss 4 Euro sparen, damit bei BlackRock 1 Euro ankommt.
Ja, genau.
Das ist doch total crazy. Das ist den Leuten überhaupt. Also mit
crazy ist ja schon mal dieses Gap eigentlich zwischen Real und Finanzwirtschaft. Ja, also das kann eigentlich nicht sein. Das ist ja generell auch immer wieder die Diskrepanz mit den Aktienmärkten und mit diesem ganzen Gehandle, gerade von EFTs und so weiter und so fort, wo BlackRock ja auch gerade drin ist. Aber wie kann das sein, dass etwas Reelles für mittlerweile 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die alle essen wollen, die alle konfrontiert sind dank Digitalisierung damit, wie es in einem anderen Teil der Welt aussieht, die für ihre Kinder ganz natürlich was Besseres wollen, die eine gute Gesundheitsversorgung wollen, die eine gute Bildung haben wollen, damit die Chancen für später besser sind, etc. pp. Da sind wir Menschen uns ja auf der ganzen Welt alle sehr, sehr einig. Aber auf der anderen Seite sind wir auch immer diese Rudeltierchen, die in Herden sind und in jeder Herde und in jeder Gruppe brauchst irgendwie einen Leader und einen Anführer. Und wir werden ja alle auch schön dazu erzogen, in der Regel ganz corporate zu sein und die die Aufgabenstellungen, die von oben nach unten weitergegeben werden, dann auch zu erfüllen. Und ich glaube, diese ganzen Dinge, die über die Jahrtausende eben ja auch so wunderbar funktioniert haben, sich manifestiert sind, unsere ganze Physiologie und unsere Psychologie und unser ganzes Gehirn darauf ausgerichtet sind, das muss jetzt anfangen, so langsam in eine andere Richtung zu gehen, damit dieses ganze Prinzip dann auch wieder überhaupt funktioniert und letztendlich wir auch da noch irgendwas gestalten können und überhaupt noch Gestaltungsspielraum haben.
Das stimmt. Das stimmt. Also ich sag mal so, ich finde, wir haben ja wieder ganz viele hotte Themen aufgerissen heute. Wir sollten mal langsam zu Ende kommen. Es ist jetzt Folge 6. Ich weiß nicht, ob das schon zu früh ist. Alle, die uns noch nicht kennen und die uns vielleicht mal hören wollen, die Bock haben dazu, was zu sagen, ihre Meinung zu sagen oder uns ein Thema zu geben, wo sie sagen, befasst euch mal damit, zuzurufen. Macht das einfach mal. Ansonsten würde ich sagen, das ist das Ende jetzt von unserer 6. Folge von Gänse und Milch mit Dieter und
Jasmin.
Und das war heute wieder sehr stark, sehr auch, ich fand auch inhaltlich ganz spannend und auch ganz lustig. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Folge 7. Macht's gut.
Bye, bye.
Bye, bye. Jetzt muss ich mal rausmurbeln.